Hören Sie nun Regionalpastor Peter Nathan. Guten Abend, liebe Geschwister, wo immer Sie sich treffen, überall auf der Welt, an diesem wichtigen Abend. Mein Name ist Peter Nathan und ich spreche zu Ihnen von Charlotte aus. Diese Botschaft für die Nacht des Wachens ist natürlich aufgezeichnet, damit Sie sie rechtzeitig zu diesem Abend haben können. Ich selbst werde mich mit den Geschwistern in Westkenia treffen zu diesen Tagen und werde das Passa und die heiligen Tage mit Ihnen verbringen. Und natürlich auch diesen wichtigen Abend heute feiern, gemeinsam mit Ihnen. Zu Beginn hoffe ich, dass Sie ein bedeutungsvolles Passa gehabt haben, letzte Nacht. Und ich sage das, weil wir an diesen Abend heute kommen, wegen des Passas. Wir gedenken der Befreiung Israels aus der Gefangenschaft aus Ägypten, wie sie in der Bibel aufgeschrieben ist. Aber wir gedenken dessen nicht einfach nur als historisches Ereignis von Geschehnissen vor 3.500 Jahren, sondern als Lektion für uns selbst, für unseren eigenen Auszug aus der Gefangenschaft. Eine Lektion, die wir jedes Jahr aufs Neue lernen, während wir diese Tage einhalten. Heute Abend beginnen wir also die Tage der ungesäuerten Brote. Die Tage, die die wichtige Lektion widerspiegeln, dass wir Sauerteig, ein Sinnbild für die Sünde, aus unserem Leben entfernen müssen. Und das ist eine fortdauernde Lektion für uns, weil die Sünde in dieser Welt so alles durchdringend ist. Dieser heutige Abend ist in vielerlei Hinsicht mit dem Passa verbunden. Die Realität des Passas letzten Abend ermöglichte, dass der Auszug überhaupt stattfand. Und ebenso ist die Realität von Christi Opfer als unser Passa für uns die Möglichkeit, dass wir uns an diesem heutigen Abend mit unserem Auszug befassen können. Letztes Jahr gab Herr Ames uns die Schriftstellen, die zeigen, dass der Auszug an diesem heutigen Abend stattfand, während wir uns hier versammeln. Wir sehen das aufgeschrieben in 2. Mose 12, Vers 42, 4. Mose 33, Vers 1 und 5. Mose Kapitel 16, Verse 1 bis 3. Während wir uns heute Abend also versammeln, ist es wichtig, diese Schriftstellen noch einmal durchzulesen, damit sie uns im Sinn sind, und ich möchte für meinen Teil den Fokus auf die erste dieser Schriftstellen lenken, 2. Mose Kapitel 12 und Vers 42, denn sie bezeichnen diesen heutigen Abend als die Nacht des Wachens. 2. Mose 12, Vers 42, eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zu Ehren wachen, sie und ihre Nachkommen. Die Idee und der Name dieses Abends kommt also aus der Übersetzung dieser Schriftstelle. Und in seiner Bedeutung hat dieser Abend die Funktion einer feierlichen Beachtung der Ereignisse dieses Abends, dass der Ewige die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat. Es ist eine Nacht des Wachens für den Herrn und zu feiern für die Israeliten aller Generationen. Es ist also eine Nacht des Wachens gewesen für die Israeliten, als sie aus Ägypten herausgekommen sind, und es ist eine Nacht des Wachens für uns, während wir unser Leben leben in der Erwartung der Errichtung des Reiches Gottes. Und natürlich werden wir im Reich Gottes alle Menschen lehren, diese Nacht zu feiern und die Lektionen zu lernen, die wir gelernt haben, indem wir diesen Abend gefeiert haben. Viele moderne Übersetzungen übertragen diese Idee des Wachens, des Wachsamseins, anstatt nur einen Tag zu bezeichnen, der eingehalten wird. Eine Wache bezeichnet etwas wie eine Dringlichkeit, eine Aufmerksamkeit für die Thematik. Und so ist das Wachen ein angemessener Ausdruck für das, was der Ewige an diesem Abend gemacht hat und wie der Ewige durch Mose diesen Vers ausgedrückt hat. Und wir haben hier eine interessante Situation, in der wir davon sprechen, dass dies eine Nacht ist, die wir einhalten. Und wir lesen in Versen 30 bis 42 von den Ereignissen, die zu diesem Ausdruck hinführten. Und vorher in diesem Kapitel haben wir von dem Passa gelesen. Und ab Vers 43 sehen wir, wie Mose das Thema wieder auf das Passa zurücklenkt. Er spricht also vom Passa am Beginn dieses Kapitels, erwähnt dann den Auszug und kommt dann zurück zum Passa. Und so haben wir also diesen wichtigen Abschnitt hier, der sich auf den Auszug bezieht, mit der sogenannten Nacht des Wachens. Und das Wort, das in Vers 42 mit Wachen übersetzt wird, kommt nur einmal in der Bibel vor. Es ist ein einzigartiger Ausdruck, aber er ist verwandt mit der Idee des Wachehaltens und der feierlichen Beachtung. Das ist also ein wichtiger Punkt. Und der Ausdruck ist verwandt mit einem Verb, das so viel bedeutet wie Wache halten, erhalten, beschützen und bewahren. Womit sehr oft die Weise beschrieben wird, wie Gott sein Volk bewahrt im Laufe der Zeit. Vielleicht kann unser Verständnis dieser Schriftstelle vergrößert werden, indem wir die heiligen Tage insgesamt verstehen. Das Passa bezieht sich auf den Tod des Lammes. letztlich erfüllt im Tod Jesu Christi. Es bezieht sich nicht direkt auf den Auszug. Der Auszug war aber dadurch ermöglicht. Der Auszug konnte überhaupt erst stattfinden wegen des Passas. Das Passa musste ihm vorausgehen. Die Israeliten hätten natürlich sich entschließen können, das Passa zu feiern und dann am nächsten Abend früh ins Bett zu gehen und nicht Ägypten zu verlassen. Nun, zum Glück sagt die Bibel uns, dass niemand das getan hat, aber es wäre eine Option gewesen für sie. Sie hätten bleiben können, wenn sie es gewünscht hätten. Aber sie konnten nicht gehen, bevor nicht das Passa geschehen war. Das war die Voraussetzung, damit die Ereignisse dieses Abends stattfinden konnten. Und die Tage der ungesäuerten Brote symbolisieren unser Herauskommen aus der Sünde oder, wie man auch sagen könnte, aus unserem persönlichen Ägypten, als Ergebnis des Wirkens unseres himmlischen Vaters, was er getan hat durch das Opfer seines Sohnes. Das Passa war letztlich, was Gott getan hat. Und ja, ich weiß, die Israeliten mussten das Blut an die Türpfosten streichen, sie mussten Lämmer schlachten, um das Blut zu haben, sie mussten die Lämmer braten, aber im höchsten Sinne gesprochen war das Wirken jenes Abends Gottes Wirken. Er ist über sie hinweggegangen, weil sie seine Gebote eingehalten hatten. Die Tage der ungesäuerten Brote hingegen verlangen etwas von uns, als ein Ergebnis dessen, was Gott bewirkt hat. Wir müssen etwas tun. Und es ist interessant, was Paulus darüber sagt, in einer oft zitierten Schriftstelle aus 1. Korinther. 1. Korinther Kapitel 5, Verse 6 bis 8, wo Paulus zu der Gemeinde sagt, und damit auch zu Ihnen und mir, 1. Korinther 5, Verse 6 bis 8, es ist nicht gut, wessen ihr euch rühmt. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch unser Passalamm ist geopfert, das ist Christus. Das ist ein Ereignis, das stattgefunden hat und auf das wir uns berufen können. Vers 8, darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. So haben also Sie und ich hier eine Verantwortung als Ergebnis des Wirkens Jesu Christi, als Ergebnis des Opfers Christi, unseres Passalams, und so müssen wir etwas tun. Die Verantwortung liegt bei uns. So haben wir einen wichtigen Punkt hier, um weiterzugehen. Und wir finden in 2. Mose Kapitel 13 und Vers 3. 2. Mose Kapitel 13 und Vers 3. Da sprach Mose zum Volk: Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, aus der Knechtschaft gezogen seid. Denn der Herr hat euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt. Und er sagte: Darum soll kein gesäuertes Brot gegessen werden. Und natürlich steht in 5. Mose Kapitel 16 Vers 3, was ich zuvor erwähnt habe. Dort heißt es, 5. Mose 16, Vers 3, du sollst kein gesäuertes zum Passa essen. 7 Tage sollst du ungesäuertes essen, Brot des Elends, denn in Hast bist du aus Ägyptenland geflohen, auf das du des Tages deines Auszugs aus Ägyptenland gedenkst dein Leben lang. Die Absicht ist also das Gedenken. Ein Gedenken an diesen Tag, wo der Ewige sie aus Ägypten geführt hat. Das war der 15. Tag des ersten Monats, der heute Abend beginnt, wie Sie wissen. Und so können wir in 4. Mose Kapitel 33 und Verse 3 und 4 lesen, wie sie alle von Ramses auszogen, am 15. Tag des ersten Monats, dem 2. Tage des Passa, durch eine starke Hand, dass es alle Ägypter sahen, als sie eben die Erstgeburt begruben, die der Herr unter ihnen geschlagen hatte. Und der Herr hatte auch an ihren Göttern Gericht geübt. Und wir lesen auch in 5. Mose 16 und Vers 1, dass es bei Nacht war, als Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. An dieser bestimmten Zeit des Tages, wo wir jetzt versammelt sind. Bei dieser Einhaltung geht es also um das Wachen, um das Wachsamsein in dieser Nacht. Und es ist es wert, dass wir uns fragen, womit wachte der Herr an diesem Abend? Denn es heißt in 2. Mose Kapitel 12, Vers 42, es war eine Nacht des Wachens für den Herrn. Und so fragen wir uns, wer wachte? War es der Herr selbst? Oder waren es die Israeliten für den Herrn? Beziehungsweise in der Erweiterung sie und ich? So ist die Übersetzung hier nicht ganz eindeutig. Und so schauen wir uns ein paar Bereiche an, wo eine Wache eingehalten wurde. Offensichtlich wachte der Herr über die Kinder Israel, um zu sehen, ob die Israeliten ihm gehorchen würden. Würden sie Ägypten hinter sich lassen? Würden sie das ungesäuerte Brot auf den Rücken schnallen und Ägypten verlassen und die Freiheit empfangen, die er ihnen geben wollte? Würden sie ihm gehorchen? Und eindeutig, um zu diesem Punkt zu gelangen, mussten sie ihm bereits am vorigen Abend gehorsam sein. Aber nun mussten sie wirklich etwas tun, was außerhalb ihrer Komfortzone lag. Ihr Zuhause verlassen, alles hinter sich zu lassen, was man besitzt, und nur mitnehmen, was man als Besitz tragen kann, die Herden und so weiter, und die Komfortzone verlassen, wie unkomfortabel sie von Zeit zu Zeit auch war. Der Ewige wollte also sehen, wie das Volk reagieren würde auf ihn und seine Anweisungen. Und der zweite Punkt, der Wache des Herrn für sein Volk, er strebte danach, sie zu beschützen, während sie auf seine Führung reagierten. Und wir können lesen, wie er eine Feuersäule errichtete in der Nacht und eine Wolkensäule am Tag, um ihnen den Weg zu weisen und um sie zu beschützen. Und die Wolkensäule war wichtig, um sie vor ihren Feinden zu beschützen, sogar in der ersten Woche schon, bis sie zum Ufer des Roten Meeres kamen. Der Ewige wachte also, um sie zu beschützen und sie zu bewahren vor dem Schaden, der ihnen drohte, von ihren Feinden. Und der Ewige wachte auch, um den Plan seines Vaters für die Menschheit zu erfüllen. Und was vor seinen Augen geschah, damals, war ein Sinnbild für das, was Sie und ich heute tun müssen, indem wir aus der Sünde herauskommen. Hinter uns lassen, was vielleicht unsere Komfortzone war, wie auch immer unkomfortabel sie gewesen sein mag. Aber wir müssen Dinge hinter uns lassen. Und so wachte also der Ewige. Und Sie können vielleicht auch noch weitere Punkte hinzufügen, wie der Herr wachte. Aber wie steht es mit den Kindern Israel? Sie sollten diesen Abend einhalten, Sie und Ihre Nachkommen, alle Generationen. In welcher Hinsicht sollten wir also wachen? Worum geht es bei unserer Wachsamkeit? Und natürlich ist dies der Beginn unserer eigenen Reise aus Ägypten heraus, aus unserer eigenen Gefangenschaft. Was auch immer es war, das uns in der Sklaverei der Sünde gefangen hielt, durch den Gott dieser Welt. Wir sind befreit worden, sodass wir diesen Ort verlassen können, dass wir die Welt hinter uns lassen können. Lassen wir sie auch wirklich hinter uns? Sind wir wachsam und achtsam in dieser Hinsicht in unserem Leben? Achten wir auch darauf, dass wir in jeder Hinsicht dem Ewigen untertan sein müssen, in der Erkenntnis, dass er unser Bestes im Sinn hat. Der Ewige will das Beste für uns. Und der Plan seines Vaters ist das Beste für die gesamte Menschheit. In einem Reichtum, in einer Fülle, die wir noch nicht einmal begreifen können, zum jetzigen Zeitpunkt. Und so müssen wir in dieser Hinsicht wachsam sein. Wachsam, dass wir dem Ewigen untertan sind. Und wenn wir uns im Sinn 1500 Jahre voranbegeben, zu der Tatsache, dass an genau demselben Abend der Leib Jesu Christi ins Grab gelegt wurde, um dort für 3 Tage und 3 Nächte zu ruhen, bevor er durch die Macht des Vaters wieder auferweckt wurde. Auferweckt zu neuem Leben. Und so ist das sehr wichtig auch für uns, dass wir das beachten, dass wir achtsam in dieser Hinsicht sind, dass wir dessen gedenken, dass unser Passa tatsächlich ins Grab gelegt wurde während dieser Zeit. Das war der Beginn der 3 Tage und 3 Nächte im Grab an diesem heutigen Abend. Und ich könnte Sie auf die Psalme hinweisen, Psalm 113 und Psalm 114, die sehr angemessen sind für diesen heutigen Abend. Psalm 114 ist ein Psalm, den wir häufig in der Gemeinde singen. Und es beginnt in Vers 1, Psalm 114, Vers 1. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem fremden Volk, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Königreich. Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück, die Berge hüpften wie die Widder, die Hügel wie die jungen Schafe. Was war mit dir, du Meer, dass du flohest, und mit dir, Jordan, dass du dich zurückwandtest, ihr Berge, dass ihr hüpftet wie die Widder, ihr Hügel wie die jungen Schafe? Vor dem Herrn erbebe, du Erde, vor dem Gott Jakobs, der den Felsen wandelte in einen See und Gestein zur Wasserquelle. Wir feiern diesen Abend heute wegen der Gegenwart des Ewigen, wegen dem, was der Ewige getan hat. Und wenn er diesen Einfluss auf die physische Umgebung der Kinder Israel haben konnte, was kann er in unserem Leben tun, hinsichtlich der Hindernisse, denen wir in unserem Leben begegnen? Deswegen heißt es in Vers 7, vor dem Herrn erbebe, du Erde, vor dem Gott Jakobs, der den Felsen wandelte in einen See und Gestein zur Wasserquelle. Er sorgte für alle ihre Bedürfnisse. Sie waren nicht achtsam darauf, im Gegenteil, sie beklagten sich gegenüber Mose. Wir haben das nicht, wir haben jenes nicht. Wir mögen Gurken und Knoblauch statt dieses Manna. Sie waren nicht achtsam, sie waren nicht wachsam in Bezug auf diese Dinge. Psalm 126 ist ein weiterer Psalm, den Sie hier anführen könnten, denn er spricht davon, Zion aus der Gefangenschaft zurückzubringen. Und natürlich könnte man sagen, hier spricht es von der Gefangenschaft in Babylon, aber beachten Sie die Haltung des Ewigen, und welche Haltung der Ewige in uns sehen möchte. Es heißt in Vers 1, wir werden sein wie die Träumenden. Es übersteigt jede Vorstellungskraft, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird. Vers 2, dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Es gibt also vielleicht Zeiten der Angst und des Stresses im Leben, aber der Ewige sagt, dies ist eine Zeit der Freude. Wir können fröhlich sein, wenn der Herr uns zurückbringt zu dem, wo wir sein sollen, wenn wir unseren Platz in seinem Plan erkennen, in seinem Plan für die gesamte Menschheit. Und das bringt uns zurück zu dem, was wir letzten Abend gelesen haben im Johannesevangelium, Johannes 16 und beginne in Vers 19. Johannes 16 und Vers 19, da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen. Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, aber abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ja, es gibt eine Zeit des Weinens und Klagens, während die Welt sich vielleicht freut. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit. Die Jünger hatten Traurigkeit in jener Nacht, und zwar große Traurigkeit. Aber er sagte, ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen. Ihr werdet Freude haben und eure Gaben darbringen, wie es Psalm 126 sagt. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen, weil ihr die Realität von Gottes Plan versteht und die Tiefgründigkeit der Absichten des Vaters für die gesamte Menschheit. Dieser Aspekt der Traurigkeit wurde zu einer Realität für sie, als Jesus später in dieser Nacht gefangen genommen wurde, als er vor Gericht gestellt und dann gekreuzigt wurde. Er starb am Tagesanteil des 14., ein paar Stunden vor dem jetzigen Zeitpunkt. Und der heutige Abend war damals für die Jünger eine Zeit der berechtigten Angst und der Traurigkeit. Das war keine Freude für sie. Ihre Sorge galt ihrem eigenen Überleben. Und dennoch, 3 Tage später, wandelte sich diese Angst, diese Traurigkeit in Freude mit der Auferstehung Jesu Christi. Und diese Freude in Verbindung mit dem Heiligen Geist motivierte sie in dem großen Unterfangen der Gründung von Gottes Kirche und dem Predigen des Evangeliums als Zeugnis gegenüber einem verkehrten Geschlecht. Und wir, Geschwister, auch wir sind Empfänger dieser Freude. Durch Christi Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung können auch wir dieselbe Freude haben. Und es ist nicht nur die Freude, befreit zu sein von den physischen Dingen in dieser Welt, sondern die Freude, befreit zu sein aus einer geistlichen Gefangenschaft dieser Welt. Und wir lesen in Römer Kapitel 5 und Vers 6, Römer Kapitel 5, Verse 6 bis 11, dass der Apostel Paulus dies erwähnt. Er sagte, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber, der Vater, erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig oder gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Es gibt viel Grund zur Freude an diesem heutigen Abend. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir haben die Gelegenheit, versöhnt zu sein mit unserem Vater, dass wir den Sinn Christi haben können, dass wir die Dinge aus seiner Perspektive sehen können. Letzte Nacht gedachten wir des Todes Jesu Christi, des Sohnes des Allerhöchsten, und dieser Tod bezahlte die Strafe für unsere Sünden. Und dies ermöglicht uns, aus der Sünde herauszukommen. Das ist Grund zu großer Freude. Dann wurde er für 3 Tage und 3 Nächte ins Grab gelegt, beginnend mit diesem heutigen Abend, sodass Sie und ich befreit werden können. Ein wundervolles Ereignis, wenn man es bedenkt. Zu der Zeit, wo diese Botschaft in Amerika gehört wird, werden wir in Westkenia wahrscheinlich bereits tief schlafen und uns ausruhen für die Versammlung morgen. Wir wünschen Ihnen bereits im Voraus alles Gute. Genießen Sie diesen Abend. Erfreuen Sie sich an der Freiheit, die unser Vater für uns bereitgestellt hat, durch das Passahopfer seines Sohnes Jesus Christus. Und dass wir diese Tage der ungesäuerten Brote feiern können. Dass wir essen können von dem ungesäuerten Brot der Lauterkeit und der Wahrheit. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und eine wundervolle Gemeinschaft untereinander und wir werden Sie dann wiedersehen.